Wir begrüßen Sie im Monat November zu unserer aktuellen Ausgabe des Kirchenmagazins KR55 bei O1. 95 Hammerschläge haben den Lauf der Welt verändert. Am 31. Oktober 1517 schlug der Professor Martin Luther seine neuen Ideen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Was von ihm aus als Diskussionsvorschlag gedacht war, hatte große Wirkung, hat schließlich die evangelische Kirche entstehen lassen.
Und das alles vor 500 Jahren? Das 500-jährige Betriebsjubiläum der evangelisch-lutherischen Kirche feiern wir ganz offiziell. Es ist am Reformationstag dieses Jahres eröffnet worden. Und ein Jahr lang werden das Wirken und das Leben Martin Luthers besonders betrachtet. Auch wir haben uns zu Beginn dieses Jubiläums dieses Jahres eine Festrednerin ausgewählt. Bei uns zu Gast ist Frau Professorin Dr. Dagmar Freist, Historikerin an der Universität Oldenburg mit dem Fachgebiet Geschichte der frühen Neuzeit, Schwerpunkt Europa. Frau Freist, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schieblow
und Antje Thielking.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei O1. Wir sind im Gespräch mit Dagmar Freist, Koordinatorin des Projektes Freiheitsraum Reformation. Dieses Projekt bezieht sich auf ein besonderes Jubiläumsjahr, das die evangelische Kirche gerade feiert, nämlich eigentlich gesagt auf ihren 500. Geburtstag.
Frau Freist, was muss ich mir darunter vorstellen? Freiheitsraum Reformation.
Zunächst vom Projekt her angesprochen, es ist ein Projekt, das aus einer anderen Perspektive und andere Perspektive meint, jetzt nicht auf die Figur Luther allein konzentriert, sich mit dem Reformationsjubiläum auseinanderzusetzen. Dieses Projekt hat verschiedene Kooperationspartner, die Universität, die Kirchen, Kultur und wir haben das genannt Zivilgesellschaft und arbeitet so, dass Ideen, Projektideen jeweils zu einem Jahresthema aus den unterschiedlichen Bereichen eingebracht werden können. Und das Ziel ist wirklich in so einem gemeinsamen Dialog neue Wege zu erfinden, fast schon ausprobieren, auszutesten und danach zu fragen, was dieses Reformationsjubiläum heute bedeutet.
Wobei bei mir dieser Begriff Freiheitsraum noch etwas unscharf steht. Ein Raum ist erstmal was Begrenztes und Freiheit ist ja einfach was, keine Begrenzung haben sollte, sagen wir mal ab heute.
Ja. Mhm. Also Räume werden, wenn ich jetzt als Wissenschaftlerin spreche, als Soziologin, auch verstanden nicht nur als Container, als etwas Begrenztes, sondern etwas, das durch soziale Interaktion immer wieder neu und anders entstehen kann. Und damit korreliert es dann durchaus mit diesem Begriff Freiheit und die Idee, die damit verbunden ist. Die Reformation hat konkurrierende Deutungsangebote sozusagen umgesetzt oder überhaupt erst in Gang gesetzt. Und das bedeutet, verschiedene Ideen an Glaubensvorstellungen im Glauben leben, religiöse Vorstellungen. Und Freiheitsraum soll dafür sensibilisieren, dass das eine Chance gewesen ist, aber auch eine Herausforderung. Freiheit ist nicht etwas, was einem einfach gegeben wird. Es ist auch immer etwas, was man erhalten, bewahren muss und mit dem man vor allen Dingen umgehen können muss.
Ich gehe nochmal zum Begriff Reformation. Das hört sich ja nach so einem binnenkirchlichen Thema an. So Reformation, klar, evangelisch gehört unbedingt dazu. Jetzt hat es ja ein Projekt an der Uni. Ist das was Besonderes, dass die Universität gerade so der Motor für so ein Projekt ist? Ist da so die Bildung besonders hervorgehoben oder kann man dazu was sagen?
Also das ist, glaube ich, nicht unbedingt das bedeuten, dass es die Universität jetzt macht, sondern das hat eher etwas mit Personen zu tun. Diejenigen, die das angestoßen haben, Andrea Strübend und ich selber, Theologin und ich als Historikerin, setzen uns sehr intensiv mit Fragen von Religion, religiöser Identität oder auch Pluralität auseinander und hatten sozusagen die Idee, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einzuspeisen in die Auseinandersetzung mit einem Jubiläum. Dahinter schwingt auch so ein bisschen die Frage, das Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Erinnerung und Sinnstiftung. Und gerade Jubiläen laden immer wieder dazu ein, sinnstiftend zu wirken. Und Sinnstiftung braucht positive Orientierungspunkte. Das ist liegt sozusagen in der Natur der Sache. Und aus unserer Sicht, und das hat auch der Verlauf des Projektes gezeigt, bietet die Erinnerung aber auch immer die Chance zu einer kritischen Rückschau. Und erst eine kritische Rückschau erlaubt es eigentlich, dann auch neue Handlungsfelder auszuprobieren.
Die Website, die Ihr Projekt natürlich begleitet, lautet www.freiheitsraumreformation.de und bietet unter vielem, unter anderem einen Punkt Dein Freiheitsraum. Die Frage ist, werden gezielt damit junge Leute angesprochen und was verbirgt sich dahinter?
Also wir haben diesen Link, den Sie ansprechen, wirklich kreiert für junge Leute, deshalb auch Dein Freiheitsraum und nicht Ihr Freiheitsraum. Und die Idee dahinter ist, dass junge Leute ihre eigenen Ideen und Assoziationen zur Religion, religiöser Identität dort kundtun. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass eine solche Website gar nicht so der Ort ist, an dem das passiert. Da kann sozusagen eher die Ergebnisse umgesetzt werden, sondern wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Projekten mit jungen Leuten, die wirklich ihren Freiheitsraum in Projekten ausprobieren. Gerade dieses Jahr im Jahre 2016 ein Projekt mit Jugendlichen und Schülern und Schülerinnen, die sich am Beispiel von Neustadt-Gödens, einer faszinierenden Ortschaft hier in der Region, kennzeichnet von religiöser Pluralität, mit Fragen von Glauben und ihrer eigenen Religion auseinandergesetzt haben. Und die haben in dieser Auseinandersetzung eine Performance kreiert, ein Theaterstück und Tanz. Und das lässt sich natürlich nicht auf so eine Website verbannen, hinterher mit den Bildern. Von daher ist das so ein Anstoß gewesen, auch diese Zielgruppe einzuladen. Aber das, was wirklich passiert, und das ist, glaube ich, auch viel besser, passiert nicht nur auf dieser Plattform, sondern dann in den aktuellen Projekten.
Aber es gibt Eintragungen unter diesem Link und müssen Sie sich darauf schützen, aktuell vor rassistischen oder diskriminierenden Eintragungen? Oder ist da nur alles positiv? Was für eine Stimmung kommt auf diese,
diesen Link? Also das ist ja kein offener Link in dem Sinne, wo jeder sich eintragen kann, sondern das ist, bietet die Möglichkeit, wirklich Ideen und Projekte, die gemeinsam erarbeitet werden, dort kundzutun. Also von daher ist nicht das Problem da, dass man sozusagen wie so ein Webmaster kontrollieren muss, was da passiert.
Willkommen zurück bei KR55, dem Kirchenmagazin bei O1. Zusammen mit der Historikerin Frau Freis blicken wir auf das große Reformationsjubiläum. Was ist denn für Sie die zentrale Botschaft der Reformation? Gibt es die überhaupt?
Also ich denke, was eine ganz wichtige Botschaft ist, ist die Möglichkeit, sich mit Glaubensfragen aus einer eigenen persönlichen Perspektive auseinanderzusetzen. Eine der ganz zentralen ersten kritischen Kommentare Luthers war ja gegen die Deutungshoheit des Papstes, den Suprematsanspruch des Papstes und sein Appell, sola scriptura, wirklich auf das Wort zurückzugehen, den eigenen Glauben formulieren zu können. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige und auch sehr befreiende Botschaft. Das bringt natürlich immer auch die Kehrseite mit sich, der Deutungshoheit. Selbst Luther musste irgendwann einsehen, es braucht eine gewisse Autorität oder Interpretationsfähigkeit, dann die Bibel wirklich zu verstehen. Aber diese Aussage, selber den Glauben zu erfahren, das fand ich eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
Sie haben ja viel mit jungen Menschen, mit Studierenden zu tun. Was ist Ihre Erfahrung? Erreicht so eine Botschaft junge Menschen heute?
Also ich glaube, so wie ich es jetzt formuliert habe, nicht unbedingt. Ich habe vor einem Jahr ein Seminar gemacht, da ging es um das Zusammenspiel von politischem Widerstand, auch aus religiösen Gründen. Die Rolle von Religion und politischer Widerständigkeit. Und wie weit darf man gehen? Was bedeutet das? Was bedeuten dann auch im Kontext von Religion ethische Vorstellungen? Zum Beispiel Bergpredigt finde ich da unglaublich faszinierend. Auf der einen Seite das absolute Gebot, nicht zu töten. Und auf der anderen Seite das Dilemma zum Beispiel, darf man einen Tyrannen umbringen? Das ist ein ganz, ganz altes historisches Thema und das haben wir in diesem Seminar diskutiert. Und über solche Themen, Widerstand, die Notwendigkeit zum Widerstand vielleicht und diese religiösen Fragen, dann sind wir bis in die Gegenwart gegangen, Bonhoeffer, dieses Dilemma, Drittes Reich. Und das hat Studierende unglaublich fasziniert. Das wäre sozusagen so ein Zugang, den ich ausgetestet habe. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, und das machen wir nächstes Semester im Sommer, sich mit dieser beginnenden religiösen Vielfalt auseinanderzusetzen, überhaupt einfach erst nochmal zu vermitteln, was religiöse Vielfalt bedeutet. Meistens wissen die Studierenden heute oft noch nicht mal mehr, dass es ist Luthertum, Calvinismus und Katholizismus, also allein diese drei und dann auch unterschiedliche Bewegungen, Mennoniten beispielsweise, innerhalb des Christentums gegeben hat. Und ich finde es sehr, sehr spannend, sich in der frühen Neuzeit, wo das so aufbricht, wo diese Vielfalt die Menschen herausfordert, anzusehen und zu schauen, welche Umgangsweisen haben Menschen damit entwickelt, mit dieser Vielfalt umzugehen. Und gleichzeitig auch, welche rechtlichen Strukturen wurden geschaffen, große Friedensverträge, die das erlauben. Vielleicht um ganz kurz noch ein drittes Beispiel zu nennen. Es wird jetzt ein Schülerworkshop in 2 Wochen sein, hier in Oldenburg mit einer Abiturklasse aus Wilhelmshaven. Und dort schauen wir uns diese religiöse Vielfalt an, am Beispiel religiös-konfessionell gemischter Familien und Ehen, also Mischehen. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, das kommt nächstes Jahr raus. Und das ist natürlich nochmal die Möglichkeit, auf kleinstem Raum sozusagen zu schauen, was bedeutet religiöse Vielfalt, welche Auswirkungen hat das im Alltag, was bedeutet das für meine eigene Identität, für meine Glaubensvorstellungen, habe ich überhaupt Glaubensvorstellungen? Da wird es sehr, sehr plastisch. Und damit kann man die jungen Leute erreichen.
Wir haben ein bisschen geforscht und sind wir zum Beispiel auf sowas wie die Villa Geistreich gestoßen. Ja. Da hängen Sie ja auch mit drin. Ist das auch so, in Anführungsstrichen, ein Freiheitsraum, wo man sich mit solchen Fragen beschäftigen kann und junge Menschen da irgendwie zusammenkommen?
Absolut. Diesen Schülerworkshop, den ich gerade erwähnt habe, das ist genau ein solcher Workshop, der in der Villa Geistreich stattfinden wird. Villa Geistreich steht für Lehr-Lern-Labor der Fakultät 4, also ein geisteswissenschaftliches Lehr-Lern-Labor. Und hier arbeiten Studierende und Schüler und Schülerinnen gemeinsam oft mit Einrichtungen der Stadt. Wir haben zum Beispiel dieses Projekt, das ich vorhin erwähnt hatte, Performances, bezogen auf Neustadt-Gödens. Das ist ein Kooperationsprojekt unter anderem mit dem Kulturbüro hier der Stadt, mit dem Schlossmuseum in Jever und dem Jugendbildungswerk hier in Oldenburg. Es gehören noch weitere Partizipanten dazu. Und das findet in dieser Villa Geistreich statt als ein Ort, an dem Wissenschaft und alltagsrelevante Fragen ausgehend von den Bedürfnissen, den Erfahrungswelten der Schüler und Schülerinnen angeboten werden.
Einen zentralen Satz, den ich in den letzten Wochen immer wieder in Predigten oder Auslegungen über die Reformation gehört habe, war ja oder ist Iglesia est reformanda oder reformanda est. Also es steht immer diese Erneuerung, diese Veränderung im Mittelpunkt. Und die wir nun 500 Jahre, also auf die wir jetzt 500 Jahre zurückblicken können. Was glauben Sie, wird es eine Weiterentwicklung geben oder muss es sogar eine Weiterentwicklung geben oder Veränderung in der Kirche? Und von welchen Faktoren hängt das denn wohl ab?
Also ich denke, jede Bewegung muss sich weiterentwickeln, sonst verknöchert sie sozusagen. Wenn man das jetzt so formuliert, welche Faktoren oder muss es sich weiterentwickeln, dann geht man davon aus, dass es so eine Handschrift gibt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, das ist zumindest für mich sehr wichtig, sich klarzumachen, dass auch innerhalb der lutherischen Kirche, und das ist in der Wissenschaft noch gar nicht so lange die Erkenntnis, eine sogenannte Binnendifferenzierung da ist. Es gibt nicht den lutherischen oder evangelischen Glauben. Und die Weiterentwicklung aus meiner Sicht muss darin bestehen, dieser Vielfalt Raum zu verschaffen, zum Beispiel in Gottesdienstformen, in Möglichkeiten am Kirchenleben oder am Gemeindeleben mitzumachen. Es gibt ja immer wieder Versuche, verschiedene Formate gewissermaßen auszuprobieren. Und ich glaube, hier ist es allerdings dann auch sehr wichtig für Gemeinden und Kirchen, nicht konkurrieren zu wollen mit so Events. Ich finde, das funktioniert nicht. Die Kirche braucht eine eigene Handschrift. Ich selber bin in der Zeit der sogenannten Beatmessen groß geworden als Jugendliche. Wir hatten tolle Kirchenkonzerte. Die Kirche war voll mit jungen Leuten. Das kann man nicht sozusagen wiederholen in dem Sinne. Aber ich und der Kirchentag selber lebt ja zum Beispiel auch viel von dieser modernen Musik. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, hineinzuhören in die Glaubensvorstellung der Menschen. Und gerade auch in einem so Reformationsjubiläum geht es auf der einen Seite darum, Identitätsangebote zu formulieren. Das merkt man auch sehr stark, auch jetzt 2016. Luther wird plötzlich sozusagen extrem medienpräsent, während auch vorher die EKD und auch so die Medien eher in die Breite geschaut haben. Aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, diese Vielfalt zur Kenntnis zu nehmen und ihr auch Raum zu geben.
Und da sind wir wieder bei KR55, dem Kirchenmagazin bei O1. Wir, das sind heute unser Studiogast Professorin Dagmar Freis von der Uni Oldenburg und als Moderatorin Antje Thielking und Thomas Schiebloch.
Gerade hat die große Geburtstagsfeier begonnen und natürlich haben wir auch ein Geburtstagskind, auf die zentrale Figur, die jetzt überall auftaucht, fast omnipräsent ist, Martin Luther, möchte ich mit Ihnen jetzt eben gucken und Sie fragen, neben all dem, was man momentan sieht und liest, Luther der Wutbürger, Luther der Rebell, Luther der Ketzer, was war er für Sie?
Also ich denke, Luther war jemand, der so eine Art, der die Strömungen seiner Zeit gebündelt hat. Er hat ja die Kritikpunkte, die er formuliert hat, nicht aus der Luft gegriffen. Vor ihm gab es bereits Reformbewegungen und er war jemand, der gehandelt hat, der analysiert hat, der gehandelt hat in einer Situation, in der es aus einer ganzen Reihe von kirchenkritischen Punkten, die man jetzt aufzählen kann, aber die auch bekannt sind, sozusagen zur Feder gegriffen hat, Thesen aufgestellt hat, zum Dialog und zum Disput aufgefordert hat, an die Öffentlichkeit getreten ist über Flugschriften. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig und in diesem Moment oder in diesem Kontext vielleicht auch ein wichtiges Beispiel, sich einzumischen, wenn man das Gefühl hat, es gibt etwas, was in irgendeiner Form gestaltet werden müsste oder man müsste intervenieren.
Er hat ja aber auch da so Schutzpartner gebraucht, wie zum Beispiel seinen Kurfürsten oder auch evangelische Fürsten und Stände. Also das waren so die Machtsituationen. Was hat solche Menschen damals überzeugt zu sagen, ja, diesen Motor dieser Veränderung, dem halten wir ein bisschen schützend unsere Hand über ihn. Was hat sie bewegt, die Fürsten, das zu tun?
Ja, das ist komplizierter, weil das etwas mit den Machtgefügen generell der Zeit zu tun hat. Man konnte also sich beispielsweise vom Kaiser emanzipieren in einer gewissen Art und Weise, wenn man sich sozusagen auch konfessionell vom Katholizismus trennte. Inwieweit es, also es gab, brachte sozusagen weiteren politischen Gestaltungsraum mit sich. Es gab sicherlich auch Fragen, also religiöse Momente, aber zu Beginn dieser Bewegung waren sicherlich auch machtpolitische Überlegungen eine Rolle in diesem ständigen Machtring zwischen Ständen und Kaiser, gerade in dieser speziellen verfassungsrechtlichen Struktur des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Das ist der Begriff aus dieser Zeit.
Also große Antworten, kleine Fragen, bleibe ich trotzdem dabei. Wenn wir jetzt hier mal ins Oldenburger Land schauen, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen. Wie ist die Reformation denn hier zu uns gekommen?
Also die Reformation nach Oldenburg ist auch ein obrigkeitlicher Akt gewesen, gewissermaßen. Und das hat dazu geführt, dass die Durchsetzung der Reformation, die sich eben nicht obrigkeitlich verordnen lässt, sich über mehrere Jahrzehnte immerhin hingezogen hat. Ähnlich ist das in Ostfriesland noch ausgeprägter gewesen. In dem Fall ist es obrigkeitlich nicht durchgesetzt worden, aber die verschiedenen Glaubensströmungen, in dem Falle sehr stark durch die Niederlande beeinflusst, haben sozusagen von unten heraus angefangen, Gemeindestrukturen aufzubauen. Also Reformation kann man sich oder darf man sich nicht denken, allein auf so einer legislativen Ebene, sie wird jetzt eingeführt, das hat auch die Forschung lange so dargestellt, sondern Reformation braucht, salopp formuliert, richtig Macher. Leute, die in die Orte gehen, die predigen, Leute, die diese Prediger einladen. Und das ist hier in Oldenburg durchaus auch passiert. Man hat sich protestantische Prediger hier in die Stadt geholt, hat ihnen einen Raum gewährt, hat sie unterstützt. Und inwieweit das jetzt eine Öffnung zum protestantischen Glauben gewesen ist oder auch machtpolitische Überlegungen, das lässt sich nicht so ganz leicht voneinander trennen.
Genau, letzte Frage von mir zu diesem Blog. 500 Jahre Reformation, gucken wir heute drauf. Wie ist denn das Verhältnis von Kirche und Staat heute? Wie würden Sie das beurteilen? Manche sagen ja, oh, die hängen immer noch viel zu eng beieinander. Auf einer Seite gibt es ganz klar auch rechtliche Trennung. Wie ist das heute zu sehen? Große Antworten, kleine Fragen.
Ja. Es gibt natürlich rechtliche Verbindungen, das haben Sie gerade angedeutet. Ich denke, im Alltag in den Gemeinden wird so eine Verbindung zwischen Staat und Kirche nicht unbedingt erlebt. Jetzt bei den Reformationsjubiläumsvorbereitungen entsteht schon wieder der Eindruck, dass es auch ein staatlicher Akt ist. Und das finde ich schon irritierend. Also wenn man sich bestimmte Nachrichtensender anschaut, dann kann man positiv oder negativ oder einfach völlig neutral überrascht sein. Und ich bin jetzt einfach mal neutral überrascht, dass dieses Reformationsjubiläum doch sehr, sehr stark in den Mittelpunkt gerückt wird, fast so mit so einer Art Nachhilfestunde, was es bedeutet, wie so eine Art PowerPoint, die man dann da vorgespielt bekommt. Das finde ich dann schon irritierend. Ich selber fände es viel, viel sinnvoller, dieses Reformationsjubiläum zu nutzen, um sich mit den heutigen Herausforderungen, die seit der Reformation ja verstärkt sind, nämlich dieser Pluralisierung und wie man damit umgeht, auseinanderzusetzen.
Und jetzt Aktuelles aus der Kirche von KR55.
Wir haben so viel zu bereden mit Frau Feist, dass wir seit denken, wir verweisen auf unsere Homepage für all das, was Sie so gerne hören, ob es Musik ist oder Vorträge oder Seminare oder die ganz wichtigen Adventstermine. Schauen Sie auf www.kirchenradio-oldenburg.de, dort finden Sie alles. Und Frau Feist hat uns was Besonderes noch mitgebracht für Veranstaltungen.
Ja, genau. Also der Freiheitsraum Reformation hat ja eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Jetzt im November möchte ich Sie aufmerksam machen auf die gerade eröffnete Ausstellung Martin Luther und das Judentum, die im Foyer des Hörsaalzentrums der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg gezeigt wird. Und hier geht es unter anderem darum, Bilder von Lukas Cranach und seiner Schule sich anzuschauen, in dem Luther und der Antijudaismus von Luther sozusagen bildlich umgesetzt ist. Und diese Bilder, das ist, glaube ich, das Besondere dieser Ausstellung, reflektieren gleichzeitig auch die jüdische Sicht, also nicht diese Bilder, ergänzende Bilder, auf diese Thematik.
Kaja 55, das Kirchenmagazin bei O1. Wir sprechen mit der Historikerin Frau Feist über das Reformationsjubiläum, über Luther und müssen jetzt natürlich auch über Luther und das Judentum sprechen. Frau Feist, was gibt es da, was wir nicht verschweigen dürfen?
Das heißt, was man nicht verschweigen darf, ich denke, es ist sehr wichtig, sich auseinanderzusetzen mit den antijüdischen Schriften. Das ist ja auch inzwischen zum Glück ein Teil der öffentlichen Diskussion. Luther hat zu Beginn seiner Wirkzeit sehr bald, 1523, eine erste Schrift herausgebracht, in der er formuliert, dass Jesus ein geborener Jude sei. Und in dieser Schrift hat er aber schon den Grundtenor der späteren sehr antijüdischen Schriften gelegt, nämlich die Erwartung zur Bekehrung und damit verbunden auch eine Kritik an Juden, die sich dieser Bekehrung eventuell verweigern. Allerdings hat er in dieser Frühschrift sich sehr kritisch noch geäußert zu den Vorwürfen gegen Juden und dem Antijudaismus der Zeiten. In der Spätschrift, die lange Zeit so gedeutet wurde als, ja, das Werk eines gealterten, enttäuschten Reformators. In dieser Spätschrift setzt sich eigentlich genau dieser Gedanke fort. Es ist also eine absolute Kontinuität in seinen Schriften zu sehen. Aber jetzt in dieser Schärfe von Juden ihren Lügen, wo er bis hin zu 7 Ratschläge erteilt. Die Juden haben sich nicht bekehrt und er ruft also wirklich dazu aus, die Synagogen und Häuser zu verbrennen, ihren Besitz ihnen abzunehmen. Und ein Punkt, als ich das jetzt mir nochmal angeschaut habe, hat mich stutzig gemacht, weil man hier auch eine Kontinuität sieht, die nicht von Luther in die Gegenwart führt, sondern von Luther durch die Aufklärung und das 19. und 20. Jahrhundert. Und zwar ist das auch dieser Hinweis, Juden als Handwerker arbeiten zu lassen. Das war mir gar nicht so klar. Oder auch im Ackerbau, im Landbau. Und wir alle kennen diese wichtige Schrift von Dom über die bürgerliche Verbesserung der Juden, die zum Toleranzedikt, dem sogenannten Toleranzedikt, dann im 1800 Preußen geführt hat. Zu lange gefeiert worden als wichtige Emanzipationsschrift ist es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wiederholt Dom diese ganzen antijüdischen und antisemitischen Vorurteile, ruft dann aber auf zu einer Umerziehung der Juden. Und hier kommt auch wieder diese Idee, sie im Handwerk sozusagen und auf dem Acker arbeiten zu lassen. Und er begründet das damit, um das, was Juden ausmacht im 18. und aus seiner Sicht, diesen unruhigen Geist, dieses Wirtschaftliche gewissermaßen abzuerziehen. Also die bürgerliche Verbesserung war auch so eine Idee der Umerziehung. Da wird nicht mehr von Bekehrung gesprochen, war doch eine Umerziehung. Das Judesein war nicht denkbar, bei Luther nicht, aber auch nicht in der Aufklärung.
Da sind wir auch bei dem kritischen Umgang mit diesem Jubiläum, ganz wichtig, auf die kritischen Seiten. Thesenanschlag hatte aber auch was Kritisches, da sind wir mal zum Schluss neugierig. Wenn Dagmar Freis die Möglichkeit hätte, eine These an die Tür Lamberti-Kirche zu schlagen heute, was würden wir da dann lesen können?
Das ist wirklich eine große Frage am Ende. Also mein Plädoyer wäre immer zur Dialogfähigkeit. Ich weiß gar nicht, ob die Lamberti-Kirche da diejenigen die Tür ist, der man das vielleicht extra sagen
müsste.
Aber
es vorbei.
Ist ja nach außen gesagt. Also die Dialogfähigkeit, aber auch eine Kritikfähigkeit. Gerade im Jubiläumsjahr sozusagen nur das Heldenhafte herauszustreichen, hilft uns auch nicht. Das sind auch nicht wirklich überzeugende Identitätsangebote, sondern sich kritisch mit der Reformation, mit den Religionskriegen, den Verwerfungen auseinanderzusetzen, ist aus meiner Sicht die einzige Chance, auch die Religionskonflikte heute zu verstehen, die politisch aufgeladenen, religiös aufgeladenen Weltkonflikte, die wir haben. Und von daher wäre also die erste These die Dialogfähigkeit und die zweite These ein kritischer Umgang mit der Reformation, mit allem, was dazugehört. Und vielleicht eine dritte These, den kirchlichen Ballast vielleicht, das klingt jetzt sehr negativ, so meine ich das nicht, aber vielleicht mehr hinzuhören, was die Gläubigen umtreibt, was sie denken und zu versuchen, statt nur Deutungsangebote zu machen, vielleicht auch Deutungsangebote aus den Gemeinden aufzunehmen und kreativ und im Sinne der Kirche damit umzugehen.
Also ich würde es mal zusammenfassen in den drei Verben: sprechen, nachdenken und nachfragen. Das wäre für mich das, was dabei rauskommt. Das sind drei Dinge, die jemand gut lesen kann in unterschiedlichen Schriften, den wir jetzt in Multikulti-Schrift anbringen können, was wir demnächst vielleicht tun werden. Liebe Frau Freist, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Wir wünschen Ihnen im laufenden Jahr genügend Raum für freiheitliche Gedanken, für vielleicht ganz andere Gedanken mal zum Thema Luther und Reformation, aber auch ausreichend Kraft und Gelingen für Ihre vielen Verpflichtungen.
Vielen Dank.
Unsere November-Sendung ist an ihr Ende gekommen.
Auf unserer Website können Sie die Podcasts unserer Sendebeiträge nachhören und unsere Veranstaltungstipps nachlesen. Die Adresse der Website lautet www.kirchenradio-oldenburg.de.
Und wir laden Sie ein zu unserer Dezember-Sendung. Schalten Sie doch wieder ein am Freitag, den 9. Dezember um 18 Uhr bei O1. Dann mit Es begab sich aber zu der Zeit. Was wäre auch anders möglich im Dezember? Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.
Bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch.